Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen im Weltraum mit Ruth Grützbauch. Die Astronomin ist in Wien ein Pop-up-Planetarium betreibt und mir einmal im Monat Orgeszeig aus dem Universum beschreibt. Hallo Ruth.
Hallo.
Was haben wir denn Orges? Wo haben wir Orges im März?
Was haben wir? Na, Frau Grützbauch, erzähl uns mal, was haben wir denn Orges im Weltraum im März? Wir haben, also wie immer, immer arg. Also es hat jetzt eigentlich irgendwie
immer arg, Supernova.
Nicht mehr so viel mit März zu tun, aber es hat schon was mit aktuellen Beobachtungen zu tun, aktuellen argen Dingen. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns einfach wieder mal an, was das allerbeste, allerneueste, größte, shiny, most shiny Teleskop, das James Webb Space Teleskop, recently für uns beobachtet hat, was es uns für arge Sachen aus dem tiefen, fernen, jungen Universum da entgegenbringt.
Da ist ja schon wieder was Neues. Haben wir da nicht gerade erst drüber gesprochen? Da war doch gerade erst schon was
anderes. Dieses Ding beobachtet die ganze Zeit.
Ja, okay.
Und es beobachtet die ganze Zeit eigentlich ziemlich arge Sachen. Also das war eine ziemlich einfache Auswahl für mich. Also ich finde, das ist ein riesen 6 Meter Durchmesser Weltraumteleskop, das sowieso unsichtbare Dinge für uns beobachtet. Da kann eigentlich nur Arges dabei rauskommen. Und eigentlich alles, was dieses Ding beobachtet, ist irgendwie neu, größer, besser aufgelöst, ja, mehr Info. Also das ist ja das Dankbare dran eigentlich. Jetzt am Anfang hat dieses Teleskop ein ziemlich leichtes Spiel. Schaut irgendwo hin, kommt was Arges dabei raus, oder?
Stimmt. Das kann nur Orges sehen.
Ja. Aber es hat ein paar richtig arge Sachen beobachtet. Vielleicht das Ärgste von allen. Ich habe drei Dinge ausgewählt. Die es jetzt gerade recently
beobachtet hat.
Genau. Drei arge Beobachtungen gibt's heute. Und das erste sind alles sehr unterschiedlich. Also es ist wieder ein bisschen ein wilder Ritt durch James Webb, Best of James Webb. Das erste ist, da geht's um Cariclo oder Chariclo oder wie auch immer man ihn aussprechen will. Ein Asteroid, der größte bekannte der Zentauren.
Der größte der Zentauren.
Richtig. Der ist, also diese Zentauren sind eigentlich ja so ein bisschen so eine Art Mischwesen.
Drum man schreibt den ja wirklich so. Chariclo.
Ja, ich weiß auch nicht so recht, wie man, also ich glaube auf Griechisch, auf Altgriechisch würde man ihn Chariclo.
Irgendwie sowas. Aber ich lebe ja in Berlin und die Sprache der Commons hier in dieser Gegend, also hier würde er heißen Chariclo. Ja, James Webb hat Chariclo gesehen.
Genau, James Webb. James. Ja. Schön. Na, es ist irgendwie lustig, weil man weiß ja dann nie so recht, wie man das ausspricht. Und auf Englisch ist ja sowieso immer alles ganz anders. Mhm. Also zum Beispiel auch, ich finde es immer so lustig, Charon, der Mond von Pluto.
Charon.
Charon,
ja.
Genau, also ich sag Charon.
Okay. Mhm.
Vielleicht sage ich Charon, aber auf Englisch sagen sie Sharon.
Karen.
So wie Sharon Stone.
Karen. Space Sharon.
Karen. Sharon flying around Pluto. Sharon who? Das hat mir, wie ich das erste Mal gehört habe, man dachte, what? Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Und dann irgendwie, ja, ist dann der Groschen gefallen oder der Cent, wie man jetzt sagen muss. Aber ja, wie auch immer man den aussprechen mag.
Hattet ihr in Österreich auch Groschen? Gab es das auch in Österreich?
Ja, Schilling und Groschen, ja.
Ach, der Groschen war unser Pfennig. Das heißt,
richtig.
Okay, genau. Ich verstehe. Okay.
Ja.
Weil bei uns der Groschen war ja...
Habt ihr immer gesagt, der Pfennig fällt?
Nee, der Groschen, aber bei uns war der Groschen... zumindest umgangssprachlich, das 10-Pfennig-Stück war der Groschen bei uns.
Ah, spannend.
Ich weiß gar nicht. Ja.
Keine Ahnung, wo das
10-Pfennig-Stück. Das 10-Pfennig-Stück war der Groschen. Und was ich am ärgsten vermisse, tatsächlich, an der D-Mark, Also eigentlich ist es mir egal, womit ich bezahle. Aber was ich wirklich vermisse, ist das 5-Mark-Stück. Ich mag Geldstücke, also ich mag Münzen. Mhm. Und ich fand die 5 Mark, das ist halt so eine, das ist schon was. Dafür kriegst du schon eine Portion Fritten und so. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen das 5-Mark-Stück, das 10-Pfennig-Stück hieß Groschen und das 5-Mark-Stück hieß Heiermann. Der Heiermann. Und das vermisse ich wirklich. Hast du mal einen Heiermann für mich?
Was soll denn das heißen? Heiermann?
Heier. Ich weiß gar nicht, warum das so heißt.
Heier, so wie die Heier. Man geht in die Heier am Abend.
Nee, Heier. Nein.
Heier. Mhm.
Ja, keine Ahnung, warum.
Nie gehört.
Da gibt's ja jetzt auch nicht mehr.
Ist alles vorbei. Ja. Groschen war ganz einfach die kleine Einheit vom Schilling, ja.
Also 1 Groschen, 10 Groschen, also 100 ja, genau. Groschen, 1 Schilling. Ach, guck.
Ja, genau.
Ich weiß immer nur 7 Schilling, 1 Mark, das wusste ich. Ja. 7 Schilling, 1 Mark, 3 Franc, 1 Mark, das war immer der Kurs.
Genau, ja. Aber die 5 Mark für die Fritten, ich meine, es kostet ja mittlerweile dann die Portion Fritten sowieso irgendwie 5 Euro, oder?
Ja gut, dann sollen sie mir, dann, ich hätte ja auch sofort eine 5-Euro-Münze nehmen. Fände ich ja auch super, wenn wir sowas hätten.
Ja, ich habe am Anfang auch gedacht, irgendwie so 1, 2 braucht doch niemand, aber ich finde es mittlerweile ganz gut, dass es 1 und 2 Euro gibt.
Ja.
Die Cent könnte man sich sparen.
Ja, die 1, das Kupfer, 2, 5, ne? 1, 2, 5, ja, das ist ja. Quark. Ja. Gibt ja auch, glaube ich, ist Italien oder wo, also irgendwelche Länder, die weigern sich ja auch überhaupt Preise auszuweisen, wo dann 1 Cent übrig bleibt oder so. Ich finde das auch sehr.
Sehr vernünftig eigentlich. Ja.
Wie kommen wir denn jetzt zurück zu den Zentauren?
Cariclo, genau. Und James Webb hat, wie sage ich das jetzt am besten? Es hat den Asteroiden nicht beobachtet. Es ging zwar um den Asteroiden, aber es ging eigentlich nicht wirklich um den Asteroiden selbst. Also, Cariclo, größter bekannter Zentaure, ungefähr 250 Kilometer großes Drum. Mhm. Und diese Zentauren, das sind Asteroiden, die zwischen den großen Planeten rumfliegen, also zwischen den großen Gasriesen, zwischen Jupiter und Neptun, ziehen die ihre Bahnen quasi, also können auf einer Seite dann viel weiter draußen sein, wie das ja oft so ist, ne, mit ihren stark elliptischen Bahnen, aber irgendwo da im äußeren Sonnensystem fliegen die da rum. Und was passiert ist, dass Cariclo einen Stern bedeckt hat.
Welchen?
Ich habe keine Ahnung. Das ist eine Nummer.
Okay.
Telefonnummer, keine Ahnung.
Irgendeine Postleitzahl. Weil Cariclo lebt ja in Berlin. Der hat die Postleitzahl 10199. Ich wette, dass es eine Berliner Postleitzahl ergibt. Ich guck mal.
So, der Stern hat sicher auch irgendeine Nummer mit, keine Ahnung, HD und dann eine Postleitzahl, ja. Aber es ging eigentlich weder um den Asteroid selber, ja, noch Berlin-Mitte, um den Stern. Na bitte, Berlin-Mitte.
Na aber bitte, die Mitte.
250 Kilometer groß wird sehr gut auf Berlin drauf passen, oder?
Gerade so.
Was,
also er hat einen Stern bedeckt. Und
James Webb beobachtet hat, war, wie dieser Asteroid ganz, ganz knapp, haarscharf vor dem Stern vorbeigezogen ist und trotzdem hat das Teleskop beobachtet, wie die Helligkeit von diesem Stern runtergegangen ist. Ganz kurz und zweimal hintereinander.
Wie zweimal?
Ja klar, sagst du.
Ja klar, weil wenn da eine mal dran vorbeifliegt, wird der Stern dunkler. Das ist ja normal. Aber warum denn zweimal?
Aha, warum denn zweimal? Was ist da passiert? Das ist super spannend. Irgendeine Idee, was es sein könnte?
Hat Cariclo einen Mond, der oder
fast,
irgendwie sowas?
Fast. Ringe!
Der hat Ringe.
Der hat Ringe. Was
das
passiert
ist aber ungewöhnlich,
ist,
oder?
Das ist sehr ungewöhnlich, ja. Also, was passiert ist, dass dieser Asteroid den Stern quasi beinahe bedeckt hat, gerade nicht bedeckt hat, aber die Ringe schon. Der Stern ist quasi zwischen dem Asteroid und seinen Ringen.
Ja.
Dahinter natürlich, ja. Vorbei, okay?
Wow.
Von der Dynamik, von der Geometrie her, wenn man sich das irgendwie so vorstellt, ja.
Wussten wir vorher, dass er Ringe hat, oder haben wir dadurch erst gemerkt, dass er Ringe hat?
Wir wussten vorher, wir haben vorher vermutet, dass das Ding Ringe hat. Und das ist auch, also das James Webb hat den nicht zufällig beobachtet. Das wäre, also,
weil
den Zufall, den gibt's nicht. Muss ich mir vorstellen, wie unwahrscheinlich. Natürlich wusste man, dass das passieren wird. Also es war quasi vorhergesagt. Man hat diesen Kariklo, diesen Asteroiden Mitte der 90er schon entdeckt. Das heißt, die Bahn ist ganz gut bekannt. Und man hat 2014 schon einmal die Bedeckung eines anderen Sterns beobachtet.
Mhm.
Von der Erde aus, ja. Und da gab es eine Bedeckung, man hat diese Bedeckung auch quasi vorhergesagt und wollte einfach mal schauen, ne? So, vielleicht kann man da auf die was auch immer Zusammensetzung des Asteroiden dann noch irgendwie zurückschließen und so weiter und so fort. Wollte einfach diese Bedeckung beobachten, nichts ahnend. Man hat diese Bedeckung 2014 auch beobachtet. 5 Sekunden hat das Ding den Stern bedeckt, ja?
Mhm.
Plus zusätzlich 2 kurze Dips in der Helligkeit, also
ja.
Zweimal,
einer
ganz
vorher,
kurz,
ja.
Ganz scharf die Helligkeit runtergegangen, einer davor, einer danach. Das haben sie 2014 beobachtet und plötzlich so, Moment mal, mhm. Was ist denn da los? Ja? Und da war halt dann gleich auch die Vermutung da, ha, das Ding hat Ringe. Ja? Und es war Dauer dieser Bedeckung und der, na, man kennt die Größe des Asteroiden und kurz davor, kurz danach die zusätzlichen Abfälle in der Helligkeit, die Größe dieser Ringe ungefähr berechnet, circa 400 Kilometer, also passt sehr gut. Ja. Und es war mal da irgendwie da, das Ding hat vermutlich Ringe. Und dann haben sie irgendwie sich ausgerechnet, wann die nächste Bedeckung wäre. Wann könnten wir das jetzt, muss man natürlich überprüfen, ne? Braucht man eine zweite Beobachtung davon, weil wenn du das einmal beobachtest, weiß Gott was gewesen sein.
Das heißt,
ja?
Wir haben die Ringe jetzt bestätigt.
Wir haben die Ringe jetzt bestätigt, genau, durch diese Sternbedeckung. Und die haben sie super vorhergesagt. Du musst dir mal vorstellen, also das war ja nicht auf der Erde, sondern im Weltraum. Also diese ganze exakte Anordnung, diese Geometrie war so perfekt, dass der Schatten von diesem Asteroid auf das James Webb beziehungsweise ganz knapp daneben gefallen ist. Okay, das muss man sich mal vorstellen, was da passiert ist. Man hat das Teleskop bewegt sich ja natürlich auch sehr schnell. Ich meine, okay, die Erde bewegt sich auch, ja, aber du musst die Bahn des James Webb, gut, die kennt man ja auch ganz genau, eh klar, ja, aber die rechnest du dir da ganz genau aus, wo das Teleskop wann ist und wie dadurch ein Stern von diesem Asteroiden für die Position des Teleskops da bedeckt wird. Das ist schon krass, oder?
Ja, also ich könnte das nicht selbst nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Standardrechnung ist, die da gemacht wird, oder?
Naja.
Also du hast viele Parameter, du hast so viele Variablen, auf die du gucken musst, die du da integrieren musst. Aber letztlich könnte ich mir vorstellen, dass also ein geübter Himmelsmechaniker, also jetzt nicht der Dr. Freistetter, sondern jemand, der dann
sagt, ein ordentlicher Himmelsmechaniker,
dass der das ratzfatz sich ausrechnen kann.
Ja, na, es ist wahrscheinlich jetzt keine wahnsinnig komplexe Rechnung, aber die Präzision, ne?
Ja, das ist das, was Wahnsinn ist das ja sowieso alles da draußen.
Also, Wahnsinn ist es sowieso alles. Aber wenn man sich das nochmal vor Augen hält, wie hochpräzise diese Instrumente funktionieren und wie hochpräzise wir die Position und all das auch natürlich vorausberechnen können. Das finde ich schon krass. Und wenn man sich dann vorstellt, dass dieses Teleskop, dieses da rasant durch den Weltraum, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, fliegende Teleskop, ja, da diesen Asteroid quasi beobachtet, wie er mit seinen Ringen rundherum da so vor dem Stern vorbeizieht, dass der Asteroid den Stern quasi gerade nicht abdeckt, die Ringe aber schon. Das ist schon ziemlich krass. Also das war, und es war auch genau so vorhergesagt, dass es genau so passieren wird. Und sie haben gleich ein Target of Opportunity angemeldet beim James Webb. Das sind ja diese Targets, diese Beobachtungen, wo man sagt, da muss jetzt alles andere hintangestellt werden. Ne? Das kann nur genau zu der Zeit beobachtet werden und da muss alle lassen alles stehen und liegen und fallen. Und
kleinste Sonnenfinsternis der Welt war das.
Genau, richtig. Kleinste Sonnenfinsternis, kleine beinahe Sonnenfinsternis der Welt, mehr oder weniger. Ja? Und dann haben sie das genau zu der Zeit genauso beobachtet, wie es vorhergesagt worden ist. Ja? Wieder diese zwei ganz, ganz scharfen, ganz kurzen, scharf abgegrenzten Helligkeits Abfälle, nur eben diesmal ohne das Zentrale, ohne den zentralen längeren Dip, den man davor beobachtet hat, wo der Asteroid wirklich den Stern selber bedeckt hat. Das heißt, du hast wirklich genau die beiden Seiten vom Ring gesehen, die diesen Stern abgedeckt haben. Das ist schon echt krass. Ja? Also das war jetzt die Bestätigung und halt genau perfekt, wie vorhergesagt, ist es passiert. Ich finde das schon ziemlich krass.
Ja.
Und das, die haben auch noch
also
dazu.
Was ich ja, ich komme ja ehrlich gesagt, komme ich ja gar nicht bisher darüber hinweg, dass die ein Ding, das irgendwie so groß ist wie ein Reisebus, einfach mal dahin geschossen haben und das steht jetzt da rum und guckt. Das ist schon zu viel für mich, wenn ich ehrlich bin.
Es war noch dazu ein Origami-Reisebus, ne? Ein Reisebus, der in einer Schuhschachtel verpackt war und sich dann von selbst aufgefaltet und in die perfekte, funktionierende Reisebusform gebracht hat. Ja? Also, nein, das ist alles, ist total krass. Aber ich finde immer, wenn man sich dann anschaut, was es jetzt auch noch beobachtet und sich dann vorstellt, wie genau das alles sein muss, das ist dann einfach nochmal... Das ist quasi die Bestätigung, dass es nicht nur intern mechanisch perfekt funktioniert, sondern dass es auch quasi mit den Dingen da draußen gut harmoniert. Und es hat noch dazu, es hat also nicht nur diese Ringbedeckung beobachtet, sondern dann gleich praktischerweise auch noch Spektra aufgenommen davon. Das heißt, es hat quasi das Licht des Sterns, das durch die Ringe durchscheint, spektroskopiert und auf seine Zusammensetzung untersucht.
Mal was man halt so macht, wenn man gerade guckt. Ja.
Genau, was man halt macht, nimmt man gleich auch mal ein Spektrum auf. Und was sie beobachtet haben oder was da drin zu sehen war in dem Spektrum, war die Signatur von kristallinem Wasser. Aha. Wassereis. Okay. Das heißt, die Ringe sind aus Eis. Und das ist auch sehr spannend, weil viele Ringe sind ja auch irgendwie einfach aus Staub. Ja? Die Ringe vom Saturn sind auch zum Großteil aus Eis. Also es gibt da auch verschiedene Arten von Ringen.
Wir haben da glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Wir wissen nicht genau, woher die Ringe kommen, oder?
Ja, das ist auch ein spannendes Ding. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also es ist irgendwie so, dass die vermutlich durch irgendeine Art von Einschlag entstanden sind, ja. Und dass, wenn das Material quasi nah an dem Asteroid oder dem, was auch immer, Himmelskörper, was auch immer es ist, dran bleibt, dann bildet sich ein Ring. Wenn das Material quasi weiter weg geschleudert wird, mehr oder weniger, dann kann das auch wieder zusammenklumpen und so können sich eben auch Monde bilden. So ist ja auch unser Mond entstanden, ne? Durch einen Einschlag auf der Erde, wo das Material dann weit genug von der Erde weg war, dass es zusammenklumpen konnte und diesen Mond, unseren Mond gebildet hat. Und in dem Fall war das einfach vermutlich auch ein Einschlag, wo das Material sich quasi nah an dem Asteroiden rundherum angesammelt hat und dadurch diese Ringe gebildet hat. Aber es ist auch natürlich himmelsmechanisch immer ein bisschen schwierig, wie man das zusammenkriegt und wie die Ringe auch so schmal sein können. Das hat wahrscheinlich dann auch mit zusätzlichen Monden zu tun. Also es haben Asteroiden ja auch Monde.
Ja.
Und durch den Einfluss von so einem Mond kann dieser Ring so extrem dünn werden. Ja? Also die Monde, die quasi wie ein Schäferhund für das Ringmaterial. Die treiben das Ringmaterial irgendwie so ein bisschen vor sich her und schubsen das in diese extrem dünne, abgegrenzte Form. Ja? Aber das mit dem Wasser ist natürlich urspannend, weil das hat natürlich auch damit zu tun, wie das Wasser auf die Erde kam, ne? Mhm. Weil das kam ja auch von Asteroiden auf die Erde.
Und ja, das ist,
wenn wir da,
das ist,
wir müssen wissen, wo dieses Wasser sich da ansammelt, wo das sich befindet. Ist das in den Asteroiden selber drinnen? Ist das in den Ringen um die Asteroiden herum? Wie funktioniert das alles?
Ja. Vor allen Dingen diese Mengen, das ist ja doch eine absurde Menge Wasser, die da von außen gekommen sein muss, ne?
Ja, das, sicher. Ich aber das ist auch, ja. Ich meine, der Weltraum ist groß und es gibt stimmt, viele Dinge da draußen. Ja, und irgendwie die Menge an Wasser auf der Erde, ich meine, es gibt viel Wasser auf der Erde, aber es gibt zum Beispiel auf Europa, dem Jupiter-Mond, mehr Wasser als auf der Erde. Der hat einen ungefähr 100 Kilometer tiefen Wasserozean, dieser Mond. Also es ist jetzt nicht so, diese Mengen an Wasser sind jetzt nicht so wahnsinnig außergewöhnlich, ja. Irgendwie nicht. Also natürlich schon. Die Erde ist schon was Besonderes, aber...
I get the point, ja. Das, ja.
Und es ist auch die Zeiträume. Ich meine, wir hatten ja irgendwie ewig Zeit. Ja, das Sonnensystem ist Milliarden von Jahre alt. Ja? Und da können viele Kollisionen stattfinden und da kann viel Wasser quasi herangetragen werden. Ja? Aber das ist natürlich super spannend, was man genau durch solche Bedeckungen, also wie untersuchst du die Ringe von einem Asteroid? Ja? Das leuchtet ja nicht, das Zeug.
Ja, du musst es halt anleuchten oder durchleuchten.
Genau, oder
halt,
durchleuchten. Ja. Und genau bei sowas, ja, ist das ich meine, das ist ein Geschenk, ja, ein gefundenes Fressen. Da kann man nicht nur da einfach sich denken, ah, cool, das Ding hat einen Ring, sondern man kann die Zusammensetzung dieser Ringe da isolieren. Ja, und das ist genau auch das ist quasi die Idee der weiterführenden Beobachtungen. Man will da irgendwie den Beitrag der Ringe eben bestimmen, ja, wie viel Wasser ist in den Ringen, wie viel ist in den Asteroiden selbst und so weiter.
Wobei,
und so fort, ja.
Wie viel in den Asteroiden selbst ist, das lässt sich ja dann nicht einfach beobachten, oder?
Das ist, das kann man dann natürlich auch oft durch das angeleuchtet werden und wie dieser Körper das Licht reflektiert,
okay,
auch bestimmen.
Okay,
aber
man muss halt von der anderen Seite gucken dann sozusagen.
Ja, genau. Also es muss die Geometrie dann wieder eine andere sein. Es ist, also, man braucht einfach sehr viele Beobachtungsdaten auch, ja. Und das ist natürlich alles nicht so einfach. Aber dieses Durchleuchten, das ist immer eine sehr praktische Methode, ja. Weil natürlich hast du da viel Licht, was da eigentlich durchkommt, wenn du etwas durchleuchten kannst. Drum auch das Untersuchen von Atmosphären.
Ja.
Ja, die werden ja auch von dem Sternlicht quasi durchleuchtet. Also das ist natürlich sehr praktisch.
Ja, das ist ja auch das, wie wir Wasser und Chlorophyll und weiß der Geier was für so zu finden auf Exoplaneten. Ne?
Genau,
ja.
Genau.
Also, die zweite
das war Nummer eins. Ja, die zweite Orgesache. So, wir gehen jetzt weiter hinaus ins Universum. Wir gehen ein bisschen schon näher ins frühe Universum. Und was das James Webb da gefunden hat? Balken.
Was?
Balken.
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 Ein Brett vorm Kopf
Kantholz.
Quasi.
Auf der Hyperraumumgehungsstraße hat jemand ein Kantholz verloren. Bitte fahren Sie entsprechend vorsichtig.
Du bist noch von deinem Hornbach-Podcast beeinflusst, oder? Kantholz.
Balken.
Balken. Galaxien haben Balken. Die Milchstraße hat ja auch einen Balken. Hast du es noch nie gehört? Nee. Balken? Balken? Galaxien?
Nein. Ein Balken? Balkenspiralgalaxie. Es gibt sogar einen Wikipedia. Mhm. Dieser
okay.
Balken reicht vom Zentrum. Also jetzt bin ich...
Du stellst dir die Milchstraße vor, von oben.
Okay.
Zimtschnecke. Ja, Spiralarme. In der Mitte kleine Kugel, also klein, relativ zur ganzen Galaxie, aus Sternen.
Der Zentralbatzen.
Also der Zentralbatzen, so ist es. Genau, der Bulge. Und dieser Zentralbatzen ist da und dann beginnen irgendwann die Spiralarme.
Ja.
Und jetzt ist es aber nicht so, dass die quasi direkt am Zentrum dranhängen und dort anfangen. In den vielen Galaxien und eben auch in der Milchstraße ist es so, dass da vom Zentrum weg so eine ziemlich gerade Struktur nach außen geht.
Und am
und
Ende dieses am Balkens, Ende, der da durchgeht, da richtig, fangen die Spiralarme an.
Da setzen die Spiralarme an. So ist es. Genau.
So habe ich
und
das
so
noch nie.
Und so sind viele Galaxien aufgebaut, ja. Wir auch. Wir haben auch einen Balken. Ich meine, das ist ein lustiges Wort, oder? Balken.
Ja, das ist so profan irgendwie für sowas Krasses.
Auf Englisch heißt es Bar. Das ist noch besser. Galaxies have bars. Kannst in eine Bar gehen. Na gut, ist der Balken, an dem du dich anlehnst und dein Getränk bestellst, ne? So
ja. In die Richtung. Aber wessen Balken hat James Webb denn gesehen?
Es ist ja so, dass im lokalen Universum quasi, also in unserer Umgebung, mehr oder weniger, ja, sehr viele Galaxien einen Balken haben, also ungefähr ein Drittel bis die Hälfte der Spiralgalaxien hat auch einen Balken. Das ist anscheinend was ganz was Normales. Aber je weiter wir zurückgehen in der Zeit und je weiter wir hinausschauen ins frühe Universum, desto weniger haben Galaxien Balken anscheinend. Und bis jetzt war es so, dass man bei ungefähr Rotverschiebung von 1,5 oder so, das ist ungefähr, naja, sagen wir mal, 9 bis 10 Milliarden Jahre zurück, ja, also schon recht weit. Aber da haben Galaxien, da hat man noch keine Balken gefunden, ja, also da haben sie anscheinend noch keine Balken. Und irgendwie komisch, man weiß nicht so recht warum.
Hatten sie denn Spiralarme?
Schon, ja. Also nicht ganz so schön geordnete oft. Ja, die Galaxien im jungen Universum waren oft so ein bisschen gestörter. Also die sind ja auch durch die Kollisionen, die da passieren, ja, die Galaxien stoßen zusammen. So entstehen Galaxien überhaupt erst, so bilden sie sich, so entwickeln sie sich im Laufe ihres Lebens. Das führt dazu, dass ihre Strukturen ein bisschen so mehr durcheinander sind, ja. Aber man hat schon auch im frühen Universum sehr schöne, runde, flache Scheiben, Spiralgalaxien gesehen, ja. Mhm. Aber das mit den Balken, das war immer so, die sind nicht so klar abgrenzbar. Jetzt ist es aber so, dass bis jetzt das Hubble Space Teleskop, das Teleskop mit der besten Auflösung war, bei so hohen Rotverschiebungen, so weit entfernten Galaxien, ja, die sind ja extrem klein am Himmel, dass da die Auflösung vom Hubble noch nicht ganz gereicht hat. Also es war irgendwie ein bisschen so, wir sehen auf jeden Fall weniger Balken im frühen Universum, aber vielleicht sind sie doch da, wir können sie noch nicht gescheit auflösen. Das ist alles so ein bisschen verschwommen, ja. Mhm. Und hier comes James Webb Space Telescope mit seiner wunderbaren, verbesserten Auflösung. Und sie haben Balken gefunden in Galaxien bei einer Rotverschiebung von 2,5. Das sind 11, 12 Milliarden Jahre in die Vergangenheit.
Das ist ja noch recht am Anfang dann, ja.
Das ist ziemlich am Anfang. Und diese
Wie alt sind
Bilder,
wir? 14 Milliarden, ne?
Genau, wir sind knapp 14. Das heißt, da war das Universum 3 Milliarden Jahre alt. Wenn überhaupt. 2 bis 3. Und es macht eigentlich Sinn, weil diese Balken entstehen eigentlich. Also es gibt verschiedene Theorien, verschiedene Möglichkeiten, wie sie entstehen können, aber man vermutet, dass eine der Hauptentstehungsarten die ist, wenn zwei Galaxien aneinander vorbeifliegen. Also nicht quasi miteinander verschmelzen, sondern sich so ein bisschen gegenseitig so ein bisschen anstupsen und dann aber doch wieder weiterfliegen. Und dann dadurch diese Störung bildet sich da diese Balkenstruktur in der Scheibe. Das ist so eine der gängigen Methoden, wie diese Balken entstehen können. Und das war ja im frühen Universum viel häufiger. Das sind die Galaxien viel mehr begegnet. Ja?
Das war ja kleiner. Ja.
War kleiner, genau. Und waren viel mehr kleine auch noch da. Ja? Das heißt, ja,
stimmt.
Ja. Und das, drum war das ein bisschen so, die müssten eigentlich schon da sein, diese Balken. Und jetzt hat das James Webb sie auch beobachtet. Und die sehen aus wie die Balken bei uns im lokalen Universum. Die sehen aus wie unsere Balken. Die sind dick, fett, gut ausgebildet, da, das heißt, die sind schon ziemlich evolved, also ziemlich gut gebildet, ist schon lang her, dass die sich gebildet haben. Mhm. Das heißt, es muss diese Balken noch viel, viel früher im Universum auch schon gegeben haben. Das ist anscheinend etwas, was auch schon ganz früh in Galaxien entstanden ist.
Woraus bestehen diese Balken?
Ja, aus Sternen.
Sterne, okay.
Genau, also die haben irgendwie, das ist so ein bisschen ein Übergang zwischen dem Zentralbatzen, wo weniger Staub und Gas drinnen ist, sondern irgendwie hauptsächlich Sterne. Hm. Und der Scheibe, der galaktischen Scheibe, die auch hauptsächlich aus Sternen besteht, aber wo halt auch jede Menge Gas und Staub noch drinnen ist. Ja? Das ist irgendwie so das Zeug, das zwischen den Sternen da so rumfliegt. Und dieser Balken ist so ein bisschen eine Art Übergang zwischen den beiden. Und man glaubt auch, dass eben dieser Balken da quasi Gas ins Innere der Galaxien befördert, ins Zentrum der Galaxien. Und das ist besonders spannend, weil dort ja diese supermassereichen schwarzen Löcher sitzen.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein ganz eigenes Thema, wo wir auch noch irgendwie viel zu wenig Ahnung haben, wie sich diese supermassereichen schwarzen Löcher, die anscheinend im Zentrum von allen großen Galaxien sitzen, wie sich die entwickeln und wie die wachsen. Und da ist es eine Möglichkeit.
Ob die wachsen?
Wie, genau, also dass sie wachsen, ist klar.
Okay.
Man sieht, dass sich diese schwarzen Löcher quasi auch im Laufe der Zeit entwickeln. Die werden immer größer. Mhm. Im Laufe des Alters des Universums werden schwarze Löcher in Zentren von Galaxien größer und größer und größer. Die Frage ist aber immer noch ein bisschen, wie genau die das machen. Das ist noch nicht ganz klar. Ja? Sicher, sie verschlucken Gas.
Ich wollte gerade sagen, sie verschlucken halt Materie und plustern sich dann auf. Ne?
Genau, aber sie produzieren ja auch jede Menge irgendwie Material, das rausgeschleudert wird. Ja? Mhm. Also sie produzieren diese galaktischen Winde, nennt man das, wo das Zeug wie puff, nach oben und unten meistens rausgepfeffert wird. Also es ist dann, sobald so ein schwarzes Loch viel Material da mal verschluckt, wird es schwieriger und schwieriger, dass neues Material nach innen befördert wird. Also es ist irgendwie nicht ganz klar, wie kommt das Zeug in das Zentrum der Galaxien und durch einen Balken ist eine Möglichkeit. Dieser Balken kann da anscheinend irgendwie so, wie eine Art Kanal wirken, der das Material, das frische Gas da ins Zentrum hineinschleusen kann oder so, ja.
Dann müsste aber eine entsprechend alte Spiralgalaxie wenig Gas haben. Oder weniger Gas haben, ne?
Ja, so ist es. Also, alt. Du meinst jetzt im lokalen Universum? Ja. Nicht die früheren.
Nee,
die früheren
mehr. Also genau. Je älter, also je jünger sozusagen,
Je jünger die Galaxien, desto mehr Gas haben sie noch.
Ja, so genau.
Genau, so ist es. Genau, so ist es, ja. Und diese Balken, dass diese Balken schon da sind und auch schon von ganz früh da sind, passt eigentlich sehr gut. Ja, weil die schwarzen Löcher, die supermassereichen schwarzen Löcher, auch schon sehr früh im Universum, in den frühen Galaxien, in den jungen Galaxien, schon eigentlich sehr groß sind. Und irgendwie bis jetzt so, das noch passt nicht ganz zu den Modellen. Sie sind eigentlich zu groß, ja, für das, was sie sein sollten. Aber wenn jetzt diese jungen Galaxien auch schon starke Balken haben, dann wäre das zum Beispiel, also es geht in die richtige Richtung. Die Richtung stimmt. Und darum ist es natürlich spannend, ja, dass James Webb diese Balken und vor allem diese starken, stark ausgebildeten Balken da gefunden hat, ja. Oh. Das ist schon ziemlich cool.
Kommen wir zur dritten argen Sache.
Und die dritte arge Sache geht jetzt noch früher, ins noch jüngere Universum zurück. Und da hat das James Webb etwas gefunden, was auch niemand erwartet hat. Mhm. Grüne Erbsen. Ich sag's dir gleich, weil da kommst du nicht drauf.
Grüne Erbsen.
Mhm. Grüne Erbsen. Mhm. Das ist die Green Peas.
Grüne Erbsen.
Die heißen wirklich so. Grüne Erbsen im Weltraum. Das sind natürlich auch Galaxien. Diesen Namen, hat sich natürlich kein Astronom ausgedacht, obwohl Astronomen, Astronominnen denken sich ja auch absurde Namen für Dinge aus, sehr gern. Also daran hätte es eigentlich nicht scheitern sollen. Aber das ist, den Namen, den haben sich Citizen Scientists ausgedacht.
Aha.
Also Leute, die eigentlich keine Wissenschaftler sind, sondern da mitarbeiten an verschiedenen Projekten. Da gibt's ja immer wieder diese Projekte, wo man auch einfach als ganz normaler, normalsterblicher Mensch quasi der Wissenschaft
Tagfalter-Monitoring
ist da. So in die Klassiker. Richtung, genau. Ja, und da gab's dieses Projekt called Galaxy Zoo. Sagt dir das was?
Nee.
Der Galaxienzoo.
Okay.
Das war ein recht frühes, eins der ersten Citizen Science-Projekte, wo Galaxien klassifiziert wurden. Das war mit dem Sloan Digital Sky Survey, ja, so ein erster richtig großer Survey des Himmels, wo man viele, viele, viele Galaxien, fragen mich nicht, welche, wie viele, Hunderttausende, keine Ahnung, Galaxien beobachtet hat. Jetzt musst du diese Galaxien irgendwie klassifizieren. Was sind die? Sind das Spiralgalaxien? Sind das elliptische Galaxien? Wie sehen die aus? Sind das irreguläre Galaxien? Und das machst du alles selber? Sicher nicht, ja?
Ja.
Du machst ein Citizen Science Projekt, eigentlich super Idee.
Und irgendjemand hat wie Boaty McBoatface dann einfach mal festgelegt, das sind jetzt Erbsengalaxien.
So in die Richtung, ja.
Super.
Plötzlich haben Leute diese Galaxien gefunden, die ganz komisch waren. Ganz rund, ganz klein und grün. Und denkst du, what the fuck, ja?
Ja.
Greenpeace. Und das war, das haben, also da gibt es nicht viele davon. Drum hat das, ist das auch erst in diesem riesen Survey da quasi zu Tage gekommen, dass es die gibt. Und naja, irgendwie hat sich der Name dann natürlich gehalten, weil sie schauen auch einfach wirklich so aus, ja. Und im ersten Moment denkst du natürlich, ah, das ist irgendein Bildfehler. Das kann nicht sein. Was ist das? So, es schaut echt aus wie ein, es ist einfach eine kleine, runde, recht featurelose Kugel, ja. Viel zu kompakt, viel zu klein für eine Galaxie. Und die Farbe grün? Auch urkomisch. Naja. Hat man dann genauer untersucht, ist man draufgekommen, ja, das sind wirklich Galaxien, das ist eine besondere Art an Galaxien. Die sind super kompakt.
Aha.
Die sind nur ungefähr so 5.000 bis 10.000 Lichtjahre im Durchmesser. Also ein Zehntel von der Milchstraße oder ein Zwanzigstel. Also wirklich klein, super kompakt und haben eine extrem hohe Sternentstehungsrate. Also da entstehen gerade super viele Sterne in diesen Galaxien. Und die grüne Farbe kommt vom UV-Licht dieser jungen Sterne, das auf umgebende Gaswolken trifft, in denen viel Sauerstoff drinnen ist. Ja? Und der Sauerstoff hat diese grüne Farbe. Wenn du Sauerstoff zum Leuchten anregst, leuchtet der grün.
Okay.
Das heißt, das sind die jungen Sterne, ganz viele junge Sterne, die diese Gaswolken anleuchten. Und weil diese Gaswolken sehr viel Sauerstoff enthalten, leuchten die grün.
Sind die besonders weit weg? Sind die besonders was?
Naja, bis jetzt eben nicht. Bis jetzt hat man die eben in diesem relativ nahen, sagen wir jetzt mal, lokalen Universum Survey gefunden. Und da hat man sich gedacht, naja, das sind halt ein bisschen, also denen ist halt irgendwas passiert, dass da plötzlich so ein super intensiver Sternentstehungsausbruch stattgefunden hat. Und das sind halt irgendwelche ganz seltsamen Objekte, Outlier. Und die hat man jetzt nicht so erwartet, dass die im frühen Universum auch gibt, obwohl irgendwie natürlich es auch vielleicht zu erwarten gewesen wäre in Retrospect, ja, Hindsight ist immer besser, wenn man zurückschaut, irgendwie hätte man eigentlich sich denken können, dass das im frühen Universum auch gibt, weil da war ja alles quasi kleiner, kompakter, die Galaxien waren auch kleiner, kompakter damals und die Sternentstehung war noch viel höher, weil einfach noch früher viel mehr Gas da war, ja. Und drum war es auch gar nicht so schräg, dass sie jetzt gefunden wurden, dass James Webb hat Greenpeace beobachtet und zwar bei einer Rotverschiebung von 8, das muss man mal geben.
Das ist eine Sekunde nach dem Urknall.
Das ist ungefähr eine Sekunde nach dem Urknall, ja. Na, es sind ungefähr 700 Millionen Jahre nach dem Urknall, aber trotzdem.
Ja, es ist ja eine Sekunde.
Millionen.
Aber.
Das ist quasi, das muss man sich mal geben, ja. Das ist so, jetzt super casual, ja. Redshift 8, ja. Das war, vorm James Webb waren das so die weitest entfernten Galaxien, die man überhaupt gekannt hatte. Das war so das Limit, was man überhaupt beobachten konnte. 700 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das sind mitunter die ersten Galaxien, die sich da überhaupt bilden, ja, gebildet haben im Universum.
Geil.
Und da sind diese Greenpeace auch schon da. Das heißt, Sauerstoff, große Mengen an Sauerstoff, schon super früh da gewesen. Ja, es muss ein paar hundert Millionen Jahre nach dem Urknall schon genug Sauerstoff produziert und auch wieder ins interstellare Medium zurückgefüttert worden sein, damit diese Sauerstoff-Gaswolken da quasi leuchten können. Es sind immer natürlich immer noch Wasserstoff, hauptsächlich Wasserstoff-Gaswolken, ja. Aber da ist eigentlich schon im frühen Universum ist da schon genug Sauerstoff drinnen, ja, schon durch in Sternen erzeugt, durch Supernova-Explosionen hinausgeschleudert, ins interstellare Medium hineingemischt, ja, und ist schon da und wird von den jungen Sternen, die in diesen jungen Galaxien da gerade in großen Mengen entstehen, zum Leuchten angeregt. Und das sehen wir irgendwie 12,5 Milliarden Lichtjahre später. Ja. Krass, oder?
12,5 Milliarden Jahre später.
Genau.
Naja, und Lichtjahre,
Ich wollte das jetzt den Satz nicht noch verkomplizieren.
Ach so, auf eine Art ist natürlich das auch, krass.
Ja, genau. Krass, oder?
Es ist halt so, seit wann ist James Webb da oben? Seit 3 Wochen oder so ähnlich.
Ja, so ungefähr, ja. Na, beobachten begonnen hat es im Sommer.
Ja.
Also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Dreivierteljahr.
Der Wahnsinn.
Und das sind immer diese Greenpeace, hat man übrigens in diesem Galaxienhaufen-Bild gefunden, in diesem, ja, das eines der ersten veröffentlichten schönen, hübschen Bilder war. Dieses Smacks.
Sind das jetzt gerade eigentlich die Low-Hanging Fruits, die James Webb erntet, und kommt da noch viel, viel krasseres Zeug in Zukunft?
Ja, genau so ist es. Das sind die Low-Hanging Green Peas, die das James Webb da geerntet hat.
Low-Hanging Green Peas im Weltall.
Es kommt da noch einiges auf uns zu. Einiges, Arges, Krasses. Und wir werden, habe ich so das Gefühl, auch immer wieder in regelmäßigen Abständen darüber reden.
Ich freue mich drauf.
Schön.
Ruth Grützbauch, vielen Dank.
Ja, gern.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.